Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Fresh Eggs, das ist kein Kaugummi, sondern eine evangelische Erneuerungsbewegung. Darum geht es zu Beginn der Sendung. Und dann noch so ein neudeutscher Begriff, Birdwatcher. Julia Zarankin ist Birdwatcher. Als klassische Ornithologin oder Vogelkundlerin würde sie sich aber wohl nicht bezeichnen, zumal ihre Leidenschaft für die Vogelwelt auch was mit ihren jüdischen Wurzeln zu tun hat und sie spirituell bereichert. Das erhoffen sich auch jene, die gerade fasten, egal ob christlich oder muslimisch. Ob es aber sinnvoll ist, dass auch Kinder im Ramadan tagsüber nichts essen und trinken, das ist durchaus umstritten. Also muslimisch, evangelisch und jüdisch geht es heute zu in Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dazu herzlich willkommen. Für die Jüngeren. Mit einem Barometer misst man den Luftdruck. Und je nachdem, wo der Zeiger hingeht, wird das Wetter gut oder schlecht, meinten jedenfalls viele Menschen früher und hatten so einen Barometer an der Wand hängen, als es noch keine Smartphone-Apps gab. Nun liegt ein neues Barometer vor, und zwar das zweite Gemeindebarometer. Damit soll offenbar der Luftdruck in evangelischen Kirchengemeinden gemessen werden. Das erste Gemeindebarometer hat das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland bereits 2013 veröffentlicht. Wie zukunftsfähig sind Kirchengemeinden angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels? Nun, 10 Jahre später, geht es um das Verhältnis der normalen Parochial-, also Ortsgemeinde, zu Fresh X. Fresh X, das steht für Fresh Expression of Church. Diese Erneuerungsbewegung kommt aus England. Thomas Klatt hat sich in Berlin und Hannover umgehört.
Statt Glockengeläut zählt ein Countdown an der Leinwand die Zeit herunter. Hier sitzt man nicht auf harten Kirchenbänken, sondern sinkt tief in Sessel hinein. Punkt 11 geht es dann los. Gottesdienst in einem lokalen Kino von Berlin-Treptow.
Dass wir heute Gottesdienst im Kino feiern, ist Mittel zum Zweck, weil das hier in unserem Stadtteil der größte Raum ist, der öffentlich zugänglich ist. Die Kirche gehört in den öffentlichen Raum, da wo das Leben stattfindet. Das Kino ist ein vertrauter Raum, Menschen wissen, wie es aussieht, wie da ist. Das heißt, die Hemmschwelle für Nichtkirchengänger ist schon mal geringer. Der Saal ist dunkel, fühle mich nicht auf dem Präsentierteller, gerade wenn ich neu bin. Also Privatsphäre ist viel höher.
Erklärt Pastor Dirk Pfarr hinterher. Im Gottesdienst spielt eine dreiköpfige Band Lobpreislieder. Die Liedtexte werden auf die Leinwand projiziert. Manche der gut 70, meist jüngeren Zuhörer, stehen aus ihren Kinosesseln auf. Sie singen mit und heben die Hände. Andere beten kniend. Pastor Pfarr predigt über die Fastenzeit und das Internet. Mal 24 Stunden das Handy ausmachen, Gespräche mit Freunden suchen, Ruhe beim Sport finden oder eben im Gottesdienst. Zum Schluss wird das Vaterunser gebetet. Ganz klassisch geht der Klingelbeutel herum und Pastor Pfarr schließt mit dem aaronitischen Segen aus der hebräischen Bibel, dem Alten Testament.
Wir sind landeskirchlich evangelisch mit einer pietistischen Prägung, mit einer Liebe zum Katholischen und einer Offenheit dem Pentekostalen gegenüber.
Irgendwie also von allem etwas. Genauer ist die junge Kirche Berlin-Treptow eine Gründung der Berliner Stadtmission und der Liebenzeller Mission. Bei den Besuchern kommt diese Mischung offenbar gut an.
Ich bin tatsächlich erst in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen. Auch über meine Frau, die vorher hier in der Gemeinde war, die wiederum über ihre Schwester hergekommen ist. Also viel geht über emotionale Bindungen. Und ich bin, seit ich hier war, nie wieder in eine andere Gemeinde gegangen. Warum woanders noch hinschauen?
Ich finde den Gottesdienst einfach so erfrischend.
Die junge Kirche Berlin-Treptow hat sich vor gut 15 Jahren gegründet und lebt allein von Spenden. Es gibt keine feste Mitgliedschaft und deswegen auch keine Einnahmen aus der Kirchensteuer. Nur Pastor Dirk Pfarr ist über die Berliner Stadtmission und die Liebenzeller Mission fest angestellt. Was er hier umsetzt, ist eine Idee, die in den 1990er Jahren in England entstanden ist.
Die anglikanische Kirche, also England, hatte ja eine große Krise, Finanzkrise, und musste umstellen. Und das haben die auf ganz unterschiedlichen Ebenen gemacht. Und eine der Dinge, die daraus entstanden ist, ist eben dieses Fresh X oder lang Fresh Expressions of Church, also neue Ausdrucksformen von Gemeinde, wo sie versucht haben, wieder ergänzend zur Parochie, lass uns Alternativen ausprobieren, entwickeln, wie wir kirchliches Leben nochmal alternativ strukturieren können. Und dann sind ganz unterschiedliche Projekte entstanden, die auch ganz schwer vergleichbar sind teilweise.
Dirk Pfarr ist mit seiner Gemeinde Teil des bundesweiten Fresh X-Netzwerkes. Man will weg von der klassischen Kirchengemeinde hin zu ungewöhnlichen Orten.
Es gibt vier Dimensionen: in, up, out und with. Also vier Dimensionen, die eigentlich in jeder Fresh X gelebt werden. Das heißt, in meint, dass Menschen miteinander in Beziehung sind und Gemeinschaft wächst und nach innen gerichtet ist. Out ist, dass sie immer eine nach außen gerichtete Komponente haben, also christlich gesagt, wo in unserem Umfeld werden wir zum Segen für andere? Up, also eine Fresh X hat immer eine Ausrichtung nach oben, also zu Gott hin, eine transzendente Dimension. Und dann with, die lokale Gemeinde ist das Kraftvollste, was es an Gemeinde gibt. Aber es braucht die Verbindung mit der weltweiten Christenheit.
Und das nicht nur im Gottesdienst, sondern jeden Tag in vielen kleinen Gemeindegruppen. Das könnte man im Grunde aber über jede Gemeinde sagen. Nur Fresh X mache doch manches anders.
Weil Fresh X sich nochmal neuen Lebenswelten zuwenden. Also Milieus, Personengruppen, die aktuell von Kirche kaum erreicht werden. Also die klassisch nicht gut bürgerlich, wohl situiert zwischen 50 und 80 sind. Genau, wir sind Du-Kirche. Das heißt, bei uns wird jeder erstmal geduzt. Meine Generation, ich bin Mitte 40, jüngere Generation noch viel stärker. Die sind automatisch beim Du.
Also man spricht immer davon, dass die Fresh X eher so eine G-Struktur haben, also rausgehen in den Kontext, versuchen die Leute direkt anzusprechen und die Parochien häufiger eher so eine Komm-Struktur, wo erwartet wird, dass jemand halt zum Gottesdienst kommt oder sich selber informiert und dann vielleicht zum Posaunenchor geht oder die Kinder zum Kinderchor schickt.
Weiß Ann-Christin Renneberg vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, Mitautorin des neuen Gemeindebarometers zu den evangelischen Kirchengemeinden in Deutschland. Darin geht es auch um Fresh X.
Sie setzen viel stärker als die Parochien auch auf, also andere Medien quasi, nicht nur den Gemeindebrief, sondern zum Beispiel auf Newsletter, auf Social Media, also Facebook, Instagram, Twitter und auch verstärkt auf YouTube beispielsweise, dass da ja Möglichkeiten bestehen, gestreamte Inhalte wahrzunehmen oder Werbung gemacht wird für bestimmte Inhalte. Aber das entspricht ja eben auch genau dem, was sie wollen. Sie wollen ja eine modernere Zielgruppe erreichen.
Im zweiten Gemeindebarometer der EKD wird das Verhältnis der klassischen Ortsgemeinde, also der Parochie, zur Fresh X-Bewegung untersucht. Ein Ergebnis: durch Fresh X werden andere neue Personengruppen erreicht.
Es soll auch gar nicht nur Konkurrenz zu den bestehenden Gemeinden sein, sondern eher als Ergänzung für die, die ihren Glauben noch suchen und dafür halt in den traditionellen Gemeinden bisher keinen Platz für sich gefunden haben. In unserer Studie hat sich gezeigt, dass es zum Beispiel Singles, Paare, aber auch Alleinerziehende sind, die da versuchen, eben Anschluss zu finden. Diese mittlere Altersgruppe, die ist ja in den Parochien nicht besonders breit vertreten. Die richten sich ja vor allem an Kinder, Jugendliche und dann eher wieder an die Älteren. Und dazwischen ist ja so eine Kluft.
Es besteht aber die Hoffnung, dass durch Fresh X die klassischen Ortsgemeinden eine Neubelebung erfahren. Zumindest besteht diese Hoffnung bei Ann-Christin Renneberg vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD.
Es liegt natürlich die Hoffnung da drin, dass sich einige dieser Gemeinden oder zumindest Ideen von den Gemeinden dann irgendwie auch in die Parochien sich übertragen lassen und dann eben Leute erreicht werden, die bisher der Kirche nicht nahestehen, um eben zu verhindern, dass diese Personen auch aus der Kirche austreten.
Pastor Pfarr sieht das nicht ganz so. Er sieht sich nicht in der Rolle, neue Menschen für die alten Ortsgemeinden zu gewinnen. Fresh X stehe für sich. Der christliche Glaube hänge eben nicht mehr an der klassischen Mitgliedschaft.
Wir sind in ganz vielen Dingen Mitglied, im Fitnessstudio oder sonst was. Und wir sind Mitglied, solange es uns was bringt, dann bezahlen wir was. Und wenn es uns nichts mehr bringt, dann kündigen wir das Abo halt und gehen raus. Ich glaube, deswegen ist Mitgliedschaft nicht mehr so der Indikator für Zugehörigkeit. Wir messen Verbundenheit eher an drei Faktoren. Bringe ich Zeit rein? Engagiere ich mich? Bete ich mit? Trage ich das geistlich mit? Und finanziere ich das mit?
Fresh X. Noch ist offen, ob sich diese neue Gemeindebewegung auch in Deutschland dauerhaft wird durchsetzen können.
Fresh X und das Verhältnis der evangelischen Erneuerungsbewegung zur klassischen Kirchengemeinde. Thomas Klatt berichtete. Es ist Fastenzeit für Christen und auch für Muslime jetzt im Ramadan. Eine Zeit der inneren Einkehr und der Läuterung. Für Muslime bedeutet es 30 Tage lang Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, also kein Essen, kein Rauchen und kein Trinken. Aber nicht nur erwachsene Muslime fasten, auch viele Kinder verzichten tagsüber auf ihre Mahlzeiten und aufs Trinken. Wie sie sich dabei fühlen und wie der Gesundheitsaspekt debattiert wird, dazu Murat Kuyunschu.
Vor dem Islamischen Kulturzentrum in Düsseldorf versammeln sich in diesen Tagen viele Muslime abends nach Sonnenuntergang zum Iftar, dem gemeinsamen Fastenbrechen. Neben vielen Erwachsenen sind auch einige Kinder dabei, die ebenfalls den ganzen Tag auf Essen und Trinken verzichtet haben, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Einer von ihnen ist der 13-jährige Volkan.
Ich faste schon seit 10 Lebensjahren. Da muss man eigentlich nur durchhalten können. Und wenn ich unbedingt so richtig Hunger kriege, dann gucke ich manchmal Fernsehen, gehe ich ans Computer und so. Meine Eltern sagen, du musst eigentlich nicht fasten. Halte so viel aus, wie viel du kannst. Also ich darf die Entscheidung treffen.
Volkans Vater, Mehmet Cicek, versucht jedes Jahr im Ramadan-Monat seinen Kindern das Fasten auf spielerische Art und ohne Zwang nahezubringen. Dabei denkt der Familienvater an seine eigene Kindheit zurück.
Ich wollte ja gerne machen, aber nicht ganz durch. Ich habe angefangen so mit 12. Von 1. bis zur 30. Ramadan-Zeit habe ich nicht ganz durchgemacht, sondern wann ich gemerkt habe, dass ich Hunger habe, habe ich ja schon aufgelöst. Danach habe ich fest angefangen.
Viele muslimische Eltern versuchen in diesem für sie heiligen Monat ihren Kindern den Islam ein Stück näher zu bringen. Auch in den Moscheegemeinden wird den Kindern an den Nachmittagen der Sinn und Zweck des Fastens erklärt. Dadurch verstehen sie den Ramadan besser, meinen die Freunde Ali und Mohammed, die sich auf das Fastenbrechen freuen.
Ich sehe das als eine Art Experiment, weil man ja am Abend essen darf. Schlimm ist es für die armen Kinder, die gar nichts zu essen haben. Und das ist natürlich sehr schlimm und traurig. Ich finde den Ramadan sehr wichtig für mich, weil ich da merken kann, wie es den armen Leuten geht. Und man geht dann auch später mit den Leuten anders um und man weiß, wie sie sich fühlen.
Man soll fasten, also meinte meine Mutter, dass die Leute in Afrika oder so, die kein Essen bekommen, wie die das so fühlen und wir sollen das auch mal so in deren Rolle schlüpfen. So. Eigentlich müssen wir nicht fasten, aber man soll schon mal sich vorbereiten. Mit 14 oder 15 muss man.
Laut dem Islam sollen die Gläubigen erst ab der Pubertät fasten. Für fromme Muslime ist das sogar Pflicht, denn das Fasten gehört zu den 5 Säulen des Islams, neben dem Glaubensbekenntnis, dem Gebet, der Armensteuer und der Pilgerfahrt nach Mekka. Die Religion sagt aber ganz klar, dass das Fasten für Kinder, die die Pubertät noch nicht erreicht haben, nicht vorgeschrieben ist. Aber wenn man möchte, soll man es auch ruhig in jungen Jahren Schritt für Schritt probieren, beispielsweise an den Wochenenden oder in den Ferien, sagt Marita Schopphofen-Al-Khatib von der Deutsch-Islamischen Moscheestiftung Düsseldorf.
Also die Kinder sind ja auch Muslime und sollten sich natürlich auch von klein auf an die muslimischen Gesetze gewöhnen. Und in der Regel ist es so, man kann so mit 7 anfangen. Man kann damit anfangen, dass man erst mal den halben Tag fastet, dass man also mal guckt, wie lange man aushält und so. Dann kann man auch vielleicht einen Tag fasten, einen Tag nicht fasten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das ist schon gewollt, dass man da in diese Religion wie überall auch hineinwächst, dass man also einen fließenden Übergang hat. Bei der Pubertät ist es natürlich so, dann ist man eigentlich verpflichtet auch, sich an die Gebote zu halten. Dann spielt man in einer anderen Liga.
In dieser Liga mitspielen will nun auch Najim. Er ist 13 Jahre alt und stammt aus einem frommen marokkanischen Elternhaus. Der schlanke große Junge habe bisher nur in den Ferien oder an den Wochenenden tagsüber auf Essen und Trinken verzichtet. In diesem Jahr sei es anders.
Also ich nehme das ernst, also ich nehme Ramadan ernst. Dieses Jahr versuche ich ganz Ramadan durchzufasten. Ich habe auch den Glauben daran. Also während der Schulzeit faste ich trotzdem. Also ich nehme das auch ernst. Also ich will eigentlich keine Ausnahme machen. Also wenn es aber mir gar nicht gut geht, dann kann ich auch abbrechen.
Als Jugendlicher mit dem Fasten zu beginnen und sich die Option offen zu halten, das Fasten abzubrechen, dieser Weg sei trotzdem schon grenzwertig, kritisieren Pädagogen und Mediziner. Sie sind besorgt um die muslimischen Kinder, wie der Apotheker Sven Larisch.
Also ich finde es problematisch, dann auch schon in der Pubertät mit dem Fasten anzufangen, da die Leute im Wachstum sind. Und ich denke, erst wenn die abgeschlossen ist, sollte man die auch körperlich so belasten. Also es ist ja auch eine starke körperliche Belastung, wenn man tagsüber überhaupt nichts essen und nichts trinken darf. Das Problem ist ja das Trinken, weil gerade Jugendliche oder auch Kinder sehr schnell in das sogenannte Dehydrieren kommen. Wenn die dann auch noch Sport treiben oder sich viel bewegen, wird entsprechend geschwitzt. Und wenn dann der Wasserhaushalt nicht ausgeglichen wird, kann es dazu kommen, zu Desorientiertheit und auch Nierenprobleme können auftreten.
An die gesundheitlichen Folgen denken die meisten Eltern allerdings selten. Viele sind stolz, wenn sie sehen, dass ihre Kinder in sehr jungen Jahren anfangen zu fasten. So auch Mehmet Cicek.
Ich habe bis jetzt meinen Sohn und meine Tochter auch nicht gezwungen, habe ich nur gefragt. Wollt ihr auch Ramadan machen? Die haben gesagt, ja, wir möchten auch gerne mal versuchen. Dann haben die auch am Anfang, erstes, zweite und dritte Tag haben die auch versucht. Dann habe ich auch gefragt, wie ist es? Könnt ihr überhaupt durchhalten? Und die haben gesagt, wir halten durch.
Für den Apotheker Sven Larisch ist so eine Einstellung allerdings nicht nachvollziehbar.
Also ich kann den Stolz der Eltern natürlich verstehen, aber ich muss allen Eltern, kann ich eigentlich immer nur empfehlen, auf ihre Kinder aufzupassen. Wir haben eine Aufsichtspflicht und ich denke auch der Koran wird den Leuten empfehlen, auf ihre Kinder aufzupassen, weil das höchste Gut ist, was wir eigentlich haben.
Vielen muslimischen Kindern geht es beim Fasten auch offenbar weniger um den eigentlichen Sinn, die Läuterung und die innere Einkehr. Sie haben eine andere Motivation. Der 12-jährige Yassin fastet seit seinem 9. Lebensjahr und bringt es auf den Punkt.
Ich mache das ja gerne, weil am Ende des Monats gibt es auch so ein Fest, das heißt Zuckerfest. Da kriegt man auch Geld dafür, dass man gefastet hat und so. Bei mir machen es alle zu Hause und da will ich einfach mit sein, will ich kein Außenseiter sein. Wir stehen ja auch morgens um 5 auf, um dann zu essen. Dann isst man ordentlich und dann schafft man das schon.
Das Fasten der Kinder im Ramadan, Murat Kuyunschu berichtete. Goldammer und Feldlerche, die sind schon wieder aktiv in diesem Vorfrühling, der sich an manchen Tagen noch wie Winter anfühlt. Auch Rotdrossel, Zilpzalp oder Erlenzeilig sind schon wieder zu hören. Sie zu beobachten, das machen seit einiger Zeit auch immer mehr Jüngere, nicht nur klassische Ornithologen. Neudeutsch nennen sie sich Birdwatcher. Klingt moderner, läuft aber aufs selbe hinaus. Vogelbeobachtung. Wobei es auch Besonderheiten gibt. Etwa bei Julia Zarankin. Die jüdische Kanadierin betrachtet Vögel zwar auch mit dem Fernglas, aber zusätzlich auch mit der Brille jüdischer Spiritualität, erzählt sie im Beitrag von Katja Ritterbusch.
Manchmal, wenn Julia Zarankin ein bisschen Angst hat vor einer wichtigen Entscheidung oder einem großen Ereignis, dann sucht sie Trost und Ermutigung bei den Vögeln.
I think birds are fearless. When you hold a little songbird in your hand,
Vögel seien furchtlos, sagt die 46-jährige Schriftstellerin und Dozentin für russische Literatur im kanadischen Toronto. Ein kleiner Singvogel wiege vielleicht 10 Gramm, aber er fliege den ganzen langen Weg von Südamerika in die kanadische Arktis und wieder zurück, nur um zu brüten. Und das bewundere sie. Die Beobachtung der Vögel habe sie zu einem besseren Menschen gemacht, fügt sie hinzu. Wer so denkt und fühlt, ist ein Birder, so heißen die Hobby-Ornithologen im englischen Sprachraum, mit Leib und Seele. Lange galten die Vogelbeobachter als etwas schrullige Gestalten. Weiße mittelalte Männer mit Westen, Regenhüten, Gummistiefeln und Ferngläsern, die in moorigen Geländen herumstarksen, den Kopf gen Himmel gerichtet. Aber die Pandemie hat das Image der Birder radikal geändert. Seit Corona gilt Birdwatching als der neue Outdoor-Trend.
So change is happening.
Ich spreche mit Julia Zarankin per Videochat. Die Tochter ukrainisch-jüdischer Einwanderer ist eine zierliche Frau mit glänzendem dunklem Haar und ruhelosen Augen. Sie trägt T-Shirt mit, klar, Vogelmotiv.
Ich komme aus einer Welt, die sich weitgehend in Innenräumen abspielt. Meine Eltern sind klassische Musiker. Ich bin in Konzertsälen, Museen und Bibliotheken aufgewachsen. Vögel haben mir geholfen, das Außergewöhnliche im Alltäglichen zu sehen.
2008, Vor 13 Jahren also las sie einen Artikel des amerikanischen Schriftstellers Jonathan Franzen über die Freuden der Vogelbeobachtung. Ihre erste Ehe war gerade in die Brüche gegangen und sie fand keine rechte Erfüllung in ihrer akademischen Arbeit. Franzen, einer der prominentesten Birder weltweit, beschreibt seinen ersten bewussten Blick auf einen Vogel, einen gewöhnlichen bunt gefiederten Waldsänger, als eine Art Erweckungserlebnis. Es sei ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, sagt der Schriftsteller im TV-Sender CBS. Und er habe eine andere Welt entdeckt. Julia Zarankin fühlte sich von Franzens Begeisterung so inspiriert, dass sie sich selbst einer Birder-Gruppe in Toronto anschloss. Im Universum der Vögel fand sie ein neues Hobby, eine neue Heimat, ein neues Lebensthema. Sie hat ein Buch über das Birdwatching geschrieben. Field Notes from an Unintentional Birder, Feldnotizen einer unfreiwilligen Vogelbeobachterin. Informativ, heiter, voller Selbstironie. Auch entdeckte Zarankin kraftvolle Parallelen zwischen der Welt der Vögel und insbesondere der Zugvögel und ihrer eigenen Familiengeschichte.
I sort of felt a connection with those birds because in a way I'm a migratory species as well and I come from a long line of migratory species.
Ich fühle eine Verwandtschaft zu diesen Vögeln. Schließlich gehöre auch ich einer wandernden Spezies an. Meine Vorfahren sind Juden aus der heutigen Ukraine. Die Familie meiner Mutter kommt aus Odessa, die meines Vaters aus Kharkiv. Über Generationen zogen die Familien von Städtel zu Städtel auf der Flucht vor Ausgrenzung und Pogromen.
1978
emigrierten die Eltern mit Julia und ihrer Schwester aus Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, zunächst nach Wien und von dort aus nach Kanada. Zarankin studierte in den USA, an der Ostküste, arbeitete später in Paris und in Kalifornien. Ihre Familie ist zutiefst säkular, aber sie sei mit einem klaren Bewusstsein für ihre jüdische Identität aufgewachsen, sagt sie. Sie besuchte als Kind ein zionistisches Sommercamp. Seit einigen Jahren lernt sie intensiv Jiddisch. Das Beobachten der Vögel habe sie wieder enger an ihre religiösen Traditionen geführt. Nicht nur, weil sie sich selbst im Zuginstinkt der Vögel wiedererkennt.
In a way, I really think of birding as a spiritual practice for me.
Birding sei für sie eine Art spirituelle Praxis, sagt sie. Vögel zu beobachten, erinnere sie daran, dass wir alle Teil von etwas Größerem seien. Birdwatching habe sie empathischer gemacht, habe ihr jüdisches Bewusstsein geschärft. Das Bewusstsein, behutsamer mit der Welt um sich herum umzugehen, ein gutes Leben zu führen. Tikkun Olam, das Reparieren der Welt, vermittelt durch die Vögel. Zarankin hat noch eine andere Gemeinsamkeit zwischen der Welt der Birder und der Welt ihrer jüdischen Freunde und Familie entdeckt. Die Lust am Streit.
Unter den Birdern gibt es all diese leidenschaftlichen Debatten über das Verhalten von Vögeln, warum ein bestimmter Vogel dieses tut oder jenes. Das ist oft einfach nur eine intellektuelle Übung. Das Debattieren hat ja auch eine lange und wichtige Tradition im Judentum.
Schließlich habe die Beobachtung der Vögel sie Geduld gelehrt. Und auch das, findet Julia Zarankin, sei eine spirituelle Praxis.
Durch das Birding habe ich gelernt, mehr im Jetzt zu leben, anstatt immer auf etwas zu warten oder zu hoffen. Vögel haben ihre eigene Agenda. Wenn ich zum Beispiel plane, einen bestimmten Vogel anzuschauen, dann fliegt genau dieser Vogel gerade weg. Aber dafür entdecke ich einen anderen, vielleicht noch schöneren. Vögel lehren mich, die Welt mit Staunen zu sehen.
I think birds really help me see the world with wonder.
Julia Zarankin und was der Vogel mit der Religion zu tun hat, Katja Ridderbusch berichtete. Und das war's von Tag für Tag. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann die Sendung Sprechstunde. Martin Winkelheide erwartet Sie und Ihre Fragen zum Schwerpunktthema der Sendung: Was tun gegen Sodbrennen und saures Aufstoßen? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.